Lambert Klammerer Jazz. 11. Folge sind wir mittlerweile. Eine Schnapszahl.
Schönen guten Tag.
Wir lassen es so etwas ruhiger angehen heute. Felix war krank, er hatte Corona. Ich hoffe, es geht dir wieder gut. Ich habe mir viel Sorgen gemacht um dich.
Ja, zu Recht.
Aber es scheint ja wieder zu laufen bei dir.
So halbwegs. Also, aber wenn ich demnächst auf die Idee kommen sollte, mir Botox zu spritzen, weißt du warum? Wegen Long-Covid.
Ah ja. Ich hatte in der Zwischenzeit eine Mugagni.
Wie hieß das nochmal, das Teil?
Mugagni Hydratide.
Ja.
Habe ich ja letztes Mal erzählt, da gab es viele Rückmeldungen zu. Die Leute haben sich gefragt, was denn passiert, was man denn machen muss, wenn man eine Mugagni Hydratide hat. Und ich habe das gar nicht genau ausgeführt. Also das Geheimnis ist wirklich einfach, es ruhig angehen zu lassen. Und ja, wichtig ist kein Sport und kein Sex. Da hat ein lieber Freund von mir den Witz gemacht und der stimmt wahrscheinlich, also bleibt für den deutschen Jazzmusiker wahrscheinlich eigentlich alles beim Alten, um diese Hydratide zu behandeln. Einfach ruhig angehen lassen, nicht zu viel Action und dann vernarbt das. Also macht euch keine Sorgen um mich, mir geht's auch wieder super.
Du hast jetzt eine Narbe im Gehänge?
Ich habe eine Narbe im Gehänge, ja, so ist es. Okay. Aber die ist innen drin, also sieht man nicht und ist nicht so schlimm, also... Also ich meine, Narben, die draußen am Fuß sind oder so, die dann so eklig da raus wabern oder so.
Hast du prominente Narben?
Also meine Mugagni-Hydratide ist jetzt die prominenteste Narbe. Die habe ich auch öffentlich gemacht, habe ich mich ja geoutet. Einfach aber auch, um Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ja, wir sind kurz vor der Selbsthilfegruppe.
Ja,
und Mugagni-Hydratide.
Bitte, ja, googeln und genau, wenn es mal unten zwickt und dick wird, nicht gleich in Panik geraten, aber natürlich zum Arzt rennen, zu Björn oder so, also zum einem guten Urologen und dann wird das schon wieder.
Also du hast sie jetzt aber ausschließlich durch Ruhe behandelt und Abstinenz, ist das richtig?
Ruhe, Abstinenz und natürlich Ibuprofen.
Ibuprofen.
Ja, das muss man schon machen.
Okay, das muss
man. Naja, aber bei jeglichen Entzündungen und Schmerzen und so ist ja immer Ibuprofen, habe ich das Gefühl, ist so das Hausmittel für alles. Also man kann sich den Besuch beim Arzt sparen, weil man erstmal weiß, so der Hausarzt sagt sowieso erstmal, ach, 3 Tage Ibuprofen, dann müsste das eigentlich alles wieder laufen. Genau. Ist eigentlich ganz egal, was du für ein Leiden hast.
Das ist eigentlich bei deutschen Hausärzten wie nennt sich das? Die meist verschriebene Kur, Flasche Rotwein und Ibuprofen und Bettruhe, richtig?
Ja, mit der Flasche Rotwein weiß ich nicht, das ist glaube ich ein französischer Arzt, oder?
Okay, ja. Na, ich hörte das mal, ich hatte einen Schulfreund da sagte irgendwie der Vater ganz stolz, er müsste jetzt jeden Tag eine Flasche Rotwein trinken wegen Herz, hätte der Arzt gesagt.
Aber Vater. Das hat vielleicht auch der Vater nur gesagt, dass es der Arzt gesagt hätte.
Ja, gut, okay. So, weiß nicht. Man kennt's.
Wir müssen uns entschuldigen, jedenfalls haben wir Quatsch geredet und zwar...
Wo?
Letzte Folge auch, da haben wir gesagt, 50 Cent wären ein Halbton. Das ist totaler Blödsinn. Es sind 100 Cent.
100 Cent sind ein Halbton.
Sind ein Halbton. Kann man sich also leicht merken. 100 Cent sind ja auch ein Euro.
Genau.
Dementsprechend sind 100 Cent auch.
Mir lag es auch auf der Zunge. Der Ball lag vom Turm. Mache ich jetzt so einen Währungsreform-Gag mit 100 Cent, aber du bist mir zuvor gekommen. Zuvor gekommen sind uns auch wieder die Hörer, die gesagt haben, könnt ihr bitte langsamer und klarer und deutlicher sprechen. Nicht so viel haspeln, nicht so viel stottern.
Kurze Sätze, ne?
Kurze Sätze wären schön.
Ja.
Keine Bandwurmsätze. Diesmal machen wir es wirklich. Wir haben Coaching gemacht mittlerweile bei einem Sprachcoach.
Ja.
Ja.
Und diese Tricks wenden wir an jetzt.
Ja. Für euch bleibt eigentlich alles beim Alten, nur wir müssen uns wahnsinnig konzentrieren.
Ja. Nee, ich rede auf jeden Fall ganz langsam und ich lasse dich ein bisschen kommen, habe ich dir ja versprochen.
Ja, und ich lasse dich kommen.
Ja. Nee, weil es geht ja, also wir versuchen ja auch immer uns gegenseitig auszustechen und auszuboten, wer hat die coolsten Sprüche, wer weiß mehr über Jazz. Und jetzt geht's mal darum, den anderen glänzen zu lassen, wobei ich das Gefühl habe, dass ich das sowieso die ganze Zeit mache. Ich bin eine Art Thomas Hessler des Jazz. Ich schlage die Flanken. Und du versuchst immer so ein bisschen den Cristiano Ronaldo vorne zu machen, aber es klappt auch nicht so richtig. Also es ist eher ein in die Jahre gekommener Ronaldo, könnte man sagen.
Ist denn Jazz für dich ein Mannschaftssport?
Oh, das ist eine gute Frage, weil eigentlich ist es ja genau, also wie soll man das sagen, es hat natürlich etwas sehr Kooperatives und man muss oft miteinander interagieren und sich aufeinander einlassen, aber auf der anderen Seite gibt es ja diesen krassen Individualismus, den es ja auch eigentlich in keiner anderen Musikrichtung in der Form gibt, also dass halt wirklich jeder irgendwie seinen Namen unter Beweis stellen muss, ne? Es ist dieses, die Nennung des Namens in Verbindung mit dem Instrument und man muss besonders viel glänzen an seinem Instrument, natürlich geht es auch ums Zusammenspiel, aber es gibt halt eben dieser Aspekt des sich Durchsetzens, also dieses individuelle Durchsetzens im Jazz, der ist schon auch gegeben, obwohl die Musik ja eigentlich danach fragt, dass im, also die Musik gestaltet sich ja eigentlich derart, dass du auf das Zusammenspiel eigentlich achten solltest. Und trotzdem ist es so ein, ist es, ja, es gibt's ja nicht irgendwie im Rock oder im, in der Klassik derart, dass halt eigentlich die Instrumentalistinnen derart um die Vorherrschaft buhlen, so um der Aufmerksamkeit, oder? Würdest du das nicht sehen?
Ja, hast du recht. Also man hat das ein bisschen im Rap. Da ist sich natürlich jeder Rapper, selbst der Nächste. Da hat man aber so eine Art Zweiklassengesellschaft, ne? Einmal die strahlenden Rapper vorne, die glänzen mit ihrer Reimakrobatik und dann im Hintergrund so die fleißigen kleinen Bienchen, die die Beats schrauben und an den Plattentellern drehen. Das hat man im Jazz nicht. Da sind ja eigentlich alle erstmal gleichgestellt.
Ja, wobei es ja auch nicht stimmt. Also ich meine, so ein Pianist oder ein Saxophonist oder Trompeter, die haben es ja jetzt erstmal leichter, so sich so ein bisschen im Vordergrund zu spielen. Als Bassist wirst du ja gerne in den Hintergrund gedrängt. Also von mir ja auch. Ich butter dich ja eigentlich die ganze Zeit unter und lass dir die Solos nicht. Und das ist ja für dich eigentlich viel schwerer, sich irgendwie so in den Vordergrund zu kämpfen als für mich.
Ja, der Bass, das ist ja ein Instrument, da hört man nur, dass man hört den Bass erst, wenn er nicht mehr spielt. Dann fragt man sich immer, oh, da fehlt doch was, das klingt so dünn. Und wenn der Bass da ist, dann wird er eigentlich nicht groß wahrgenommen. Das ist so ein bisschen das Problem am Bass, ne? Ne, es ist ein bisschen wie eine Fußballmannschaft, da gibt's ja auch verschiedene Funktionen. Also der Saxophonist ist der Stürmer, der Bass ist vielleicht der Torwart.
Ja, defensiv.
Der macht unten, hinten, ja. Der macht hinten dicht. Macht
hinten dicht, ja.
Genau. Schlagzeuger, du hast die Libero-Funktion.
Libero. Das würde ja auch heißen, dass es seit 30 Jahren keinen Schlagzeuger mehr gibt.
Ja, ist ja auch irgendwie so in der elektronischen Musik zumindest ist das ja der Fall. Der Schlagzeuger wurde als erstes eingespart eigentlich.
Oh, da hab ich gestern Miles Davis das letzte Studioalbum gehört, Filme. Da haben sie tatsächlich den Schlagzeuger ausgetauscht mit Beats.
Ja, auch dieses Marcus Miller Album, das ist auch, glaube ich, komplett von Marcus Miller am Rechner produziert. Und Miles hat eigentlich nur rübergetrötet. Nur
rübergetrötet in diesem 92 Album Du Bob heißt es, glaube ich. Da kommt wird dann hinterher noch gerappt drüber tatsächlich.
Oh, wirklich?
Ja, okay,
das habe ich wirklich noch nicht gehört.
Also es hat so einen damaliger Rap-Produzent, Ray, Little Ray, oh, ich habe gerade den Namen vergessen, guckt's doch einfach selber, ne? Der hat es produziert und der hat selber hin und wieder dann auch so ein bisschen da reingerappt und so. Und das ist das letzte Album von Miles. Ich glaube, er wollte unbedingt noch irgendwie was mit Hip-Hop machen, weil er das Gefühl hatte, da ist so das nächste Ding im Jazz. Das
ja, Doo-Wop von 1991.
Ja. Und er hatte, glaube ich, das Gefühl, so, das könnte so das, die nächste Contemporary zeitgemäße Ausdrucksform des Jazz sein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt musikhistorisch im Nachhinein so betrachten kann, aber ich glaube, er hatte natürlich vom Gefühl her recht.
Ja.
Also was so Improvisation angeht oder so, dass er da vielleicht dachte, Mensch, das könnte ja auch dann sich im Rap derart so entwickeln. Vielleicht war er mal bei einer Freestyle-Session oder so mit dabei und dachte so,
ja,
Mensch.
Ja, 91 ist ja, da war der Hip-Hop ja auch schon eigentlich unterwegs, ne? Also war schon von der Leine gelassen, ne? Das ist auch interessanterweise ja so ein bisschen so im Jazz. Vielleicht war der Jazz mal wirklich Innovator für andere Musik. Genres, ab einer gewissen Zeit ist der Jazz den anderen Styles ja eher so ein bisschen hinterhergelaufen, sag ich mal. Also als dann so der Jazz-Rock kam, war der Rock ja schon lange unterwegs. War
schon da, ne?
Ja. Ja.
Wann hat sich das umgedreht, dass der Jazz eher hinterher lief?
Ich würde sagen in den 60ern. Steile These.
Also eigentlich als die Jazzmusik nicht mehr so die Vorherrschaft in der Plattenindustrie hatte, so, oder? Nee, das war ja schon. Wann war Jazzmusik die meistverkaufte?
War sie das jemals? Ich weiß, ist ein bisschen die Frage, was alles als Jazz gilt, ne? Also ich habe neulich ein Interview gehört mit Gary Burton, das fand ich ganz interessant, weil er sagte, früher, also in den 50er, 60ern war es so, die Musik, die man im Radio hörte, war Jazz, die Musik, die man spielte, war Jazz und es war eigentlich überall nur Jazz oder Jazz-verwandte Musik und das kippte irgendwann. Irgendwann hörte man im Radio halt den Rock und den Pop mit den neuen Harmonien und dem, also so britische Einflüsse, Beatles und sowas, eine ganz andere Art Musik zu machen, andere Beats, andere Akkorde und spielte aber noch den Jazz. Und das hat ihn dann irgendwie gereizt, das wieder zusammenzubringen. Ob ihm das gelungen ist, das müssen die Jazz-Historiker beurteilen. Aber genau, das kippte irgendwann. Weil tatsächlich ist ja auch, wir sprechen ja manchmal über die Jam-Session oder sowas, da spielt man ja diese Jazz-Standards, die sind ja auch oft so Broadway-Songs aus den 20ern bis 40er, 50ern, die hörte man damals im Radio. Das heißt, man improvisierte damals ja über Popsongs oder populäre Songs. Das macht man ja nicht mehr. Also dadurch ist es so ein bisschen wie zwei Welten, ne? wenn man Jazz spielt. Einmal die Musik, die man so spielt mit den Jazzakkorden. Und die ist ja so ganz anders als das, was man so im Radio hört. Das ist eigentlich nur mein Punkt. Genau, das war früher wohl anders. Wir improvisieren jetzt ja bei der Jam Session nicht über Dua Lipa Songs.
Nee, oh Gott, vorgestern habe ich im Fernsehen gesehen, so eine Cellistin war das, glaube ich, die hat einen Song von Billie Eilish interpretiert.
Ja.
Weil sie, weiß nicht, wollte irgendwie große Komponistin dieses Jahrhunderts irgendwie würdigen. Und dann hat sie sich für Billie Eilish als so ganz, etwas ganz Modernes entschieden. WDR irgendwie Talksendung oder so. Es war so unmusikalisch. Da wundert man sich ja manchmal schon, dass diese Leute, die so lange studieren und so toll ihr Instrument beherrschen, dann an sowas wirklich absolut scheitern. Ich habe den Namen zum Glück vergessen, sonst würde ich ihn natürlich sofort nennen. Aber
ja, aber ich bin jetzt schon natürlich gespannt auf den diesjährigen Opus, ob die Dame uns da wieder begegnen wird. Bei der großen Opus-Sonderfolge, die es natürlich auch wieder dieses Jahr geben wird.
Vielleicht macht sie so ein Medley. Billie Eilish, Dua Lipa auf Cello.
Aber das haben wir ja schon öfter bemerkt, dass es so im Bereich der Klassik ja eine große Offenheit gibt zum Crossover. Mehr als im Jazz.
Ja,
ist oder es gelingt so? Zumindest besser. Auf eine Art.
Aber findest du nicht, dass jetzt dieser englische Kram, der jetzt hier so rüber schwappt, nicht auch ziemlich irgendwie crossoveresk ist?
Ja, wir waren ja auch neulich beim Robert Glasper, der crossovert ja auch mit dem Hip-Hop, mit dem Urban-Sound. Nein, nein, das geht schon. Nur da muss man sich natürlich aus der Jazz-Szene dann schnell mal den Vorwurf gefallen lassen, dass man da irgendwie Abweichler, Abkömmling ist.
Dass es nicht die reine Lehre ist, aber das wird es auch in der Klassik auch geben, oder nicht? Da gibt doch immer vielleicht die Leute, die halt sagen so, wir brauchen hier den reinen Kram, da dürfen wir uns überhaupt nicht irgendwo anbiedern an irgendwelche popkulturellen Strömungen oder was weiß
ich. Nee, ich habe mir eigentlich gerade probiert, ein riesiges Segway zu bauen für nämlich was ich noch nachtragen wollte zum letzten Mal zur großen Keith Jarrett-Folge. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie ich da den Bogen spanne. Ich habe ja eine Faszination dafür, wenn Leute Jazz spielen auf skurrilen Instrumenten. Zum Beispiel gebe ich manchmal gerne bei Google ein den Namen eines Instrumentes und dann den Songtitel Donna Lee. Donna Lee ist ein Bebop-Standard von Charlie Parker, ein hochvirtuoses, so ein Paradestück für den Bebop-Spieler. Sehr gut gestimmt, dieses Piano. Genau, das ist Donna Lee. Und das, da gibt es natürlich auch für uns Bassisten gibt's diese Jaco Pastorius-Version, legendär. Aber ich habe zum Beispiel auch schon vor längerer Zeit mal gefunden, eine Version von Donna Lee auf der Blockflöte. Da gibt es nämlich tatsächlich.
Ah, das hast du mir mal geschickt.
Ja, da gibt es tatsächlich mehrere Versionen. Und es gibt eine Version von einer Michala Petri, heißt sie. Die spielt, glaube ich, nicht so eine normale Blockflöte, sondern noch so eine extra kleine Blockflöte. Keine Ahnung, weil Sopranino-Blockflöte, die Mutter von Tees weiß das wahrscheinlich. Vielleicht kann die uns mal da weiterhelfen. Und jetzt, Full Circle. Folgendes. Diese Dame, die das spielt, Michala Petri heißt sie, ist dieselbe Blockflötistin, die auch mit Keith Jarrett verschiedene Klassikeinspielungen gemacht hat. Keith Jarrett am Cembalo und Michala Petri an der Blockflöte. Ist das nicht völlig irre?
Nee, das ist wahrscheinlich, macht einfach total Sinn, weil offensichtlich es so ist, dass Michala Petri auch so ein Grenzgänger ist zwischen Klassik und Jazz und Keith Jarrett sich, glaube ich, auch da eine Zeit lang gesehen hat. Der musste ja unbedingt diese Klassik-Einspielung machen, um unter Beweis zu stellen, dass er das halt auch kann. Ne? Also das war für ihn in seiner Selbstwahrnehmung ist es halt total wichtig zu beweisen, dass er halt wirklich der Typ ist, der das halt alles drauf hat. Wahrscheinlich hat er da mit Michala Petri jemanden gefunden, die da so ähnlich getickt hat und deswegen auch sich in diesen beiden Welten aufgehalten hat, um auch unter Beweis zu stellen, dass das halt einfach geht und dass man dann auch mal auf der Blockflöte schön spielen kann.
Aber wie ist das wohl zustande gekommen? Meinst du, dass Keith Jarrett auch dann vor YouTube saß und angegeben hat, Blockflöte Donna Lee, um dann zu gucken, wer könnte mir gewachsen sein?
So wahrscheinlich nicht.
Aber wann ist das Album? Vom musikalischen Background und vom...
Von wann ist das Album?
Das ist, glaube ich, aus den 2000ern. Gibt es vielleicht sogar mehrere. Also es gibt irgendwas von Telemann, glaube ich, oder so. Und natürlich auch Keith Jarrett nicht am Piano, sondern am Cembalo.
Hat er nicht auch am, wie heißt das, Clavichord irgendwie ein Album
ist improvisiert? Ist ein Clavichord nicht ein Cembalo?
Ah, nein, das ist kein Cembalo. Clavichord, da kannst du den Ton, nachdem du ihn gedrückt hast, sogar noch so ein bisschen beeinflussen. Du kannst ihn auch so ein bisschen schwingen lassen.
So wie, ein
bisschen,
also wie ein Aftertouch am Synthesizer. Also ein kleiner
Aftertouch, wie das bekannte Keyboard DX7 hat. Hat das auch, ja, ne?
Hat das DX7 einen Aftertouch? Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Wissen Sie Tech-Nerds unter uns? Bitte meldet euch, sagt uns Bescheid. Keyboards interessieren uns nicht. Ich habe
mehrere Synthesizer mit Aftertouch, aber ob das DX7 auch einen hat, weiß ich gar nicht genau. Ein Breath-Controller-Eingang hat das. Naja, auf jeden Fall ganz toll. Blockflöte, Donna Lee und dann habe ich neulich auch nochmal weiter gegoogelt, habe eingegeben Donna Lee French Horn, Donna Lee Bassoon.
Und gibt's alles wahrscheinlich.
Gibt es alles. Es gibt eigentlich auf jedem noch so bekloppten Instrument eine Donna Lee Version auf YouTube, außer
der Panflöte.
Könnte ich nochmal suchen gehen. Außer
der Cajon.
Der Gambe.
Der Gambe, ja gut.
So, und jetzt wirklich einen Aufruf an die alte Musik-Nerds unter euch. Das ist eine Lücke im YouTube-Universum, die noch zu besetzen ist. Bebop-Themen auf der Gambe. Überhaupt Jazz auf der Gambe.
Gampen-Jazz.
Gampen-Jazz. Also wer da jetzt mit startet, das Feld ist noch nicht bespielt.
Tatsächlich, ja. Ja,
Das ist nur ein kleiner Appell an unsere Hörer.
Vielleicht kann man bestimmt auch noch ein, zwei Gigs abgreifen, wenn man auf diesen ganzen alten Musikfestivals halt so, wenn die so ein bisschen was Modernes auch mal spielen wollen, dann kommt da auf einmal das Gampen-Jazz-Trio.
Ja. Vielleicht aber auch für deine Mutter, sonst wenn sich wirklich niemand findet, die ist ja auch in Pension mittlerweile, vielleicht wäre das nochmal eine technische Herausforderung.
Ich werde mit ihr reden, werde sie mal fragen, ob sie schon mal von diesem YouTube gehört hat, weiß ich nicht.
Mir ist nochmal aufgefallen, du hast ja einen großen Rant abgelassen zu Keith Jarretts Klassik-Einspielung. Ich finde die auch natürlich so ein bisschen, wie sagt man, finde es auch ein bisschen exzentrisch und dann auch sich dann auch noch so ein bisschen der historischen Aufführungspraxis bedienen, so mit Blockflöte und Cembalo. Es hat was Skurriles, das auch noch zu bespielen, das Feld. Nur mir ist aufgefallen, um halt so richtig, wie sagt man, um so dem Standard der Klassikpianisten standzuhalten, muss man, glaube ich, auch andere Werke spielen, oder? Ich habe eigentlich nur gefunden, Bach, so Barockkram, bisschen Schostakowitsch, aber um so ein richtiger Klassik-Virtuose sein, muss man doch schon auch eine Beethoven-Sonate einspielen oder ein Chopin-Klavierkonzert, oder?
Ja, klar.
Ja, das hat er nämlich, da hat er sich vor gescheut. Da hat er sich gedrückt, also so genau. Weil so ein Bach, den kann man ja letztendlich spielen, wie man will.
Ja, wenn es ein bisschen schwerer ist, macht man es halt langsam.
Genau, aber da gibt es ja nicht groß so Artikulationsanweisungen, muss man ja nicht das Klavier groß.
Hey, vor allem, ich meine, zu der Zeit hatte irgendwie Glenn Gould doch eigentlich alles erzählt, so, und dann gab es
also, über Bach, ja.
Ja, ich meine, und dann gibt es wahrscheinlich noch 3, 4, 5, 6 andere Bach-Einspielungen, die halt eigentlich alles erzählen, und dann muss Keith Jarrett dann noch ankommen. Es wird schon nicht schlecht sein, so, ne, also ich habe nicht gerantet, dass es jetzt alles richtiger Kack ist, also es gibt wirklich schlimmer aufgenommene Musik als die Klassik-Einspielung von Keith Jarrett, so, aber es ist nicht so, wie Rick Beato behauptet, es ist halt ganz großartige Referenzaufnahmen.
Nein, das sicher nicht. Das
ist halt einfach nicht so.
Meine liebsten Bach-Einspielungen, da könnt ihr mal auf die Suche gehen, gibt es, glaube ich, nicht im Streaming so richtig verfügbar. Wendy Carlos mit ihren Einspielungen von Bach auf dem Moog-Synthesizer aus den 60ern oder 70ern.
Stimmt, habe ich auch mal gehört.
Fällt mir nur gerade ein. Das klingt wirklich ganz toll und ist auch wirklich schöne Musik. Klingt jetzt erstmal ulkig, ist aber, finde ich, wirklich herrlich, wie das klingt.
Ja.
Denn,
Nö, also hast du noch was zu sagen? Wir können natürlich auch eine halbe Stunde über Keith Jarrett unterhalten.
Wir können
die Leute lieben es.
Noch mal eine Stunde über Keith Jarrett reden. Ich wollte noch mal jetzt unsere Hörer bitten. Wir brauchen unbedingt Bewertungen, 5-Sterne-Reviews bei iTunes, bei Spotify. Das ist wirklich nur ein Klick in der App auf dem Telefon, uns einfach mal schön 5 Sterne geben. Und ich habe mir überlegt, so als kleine Motivation, wenn wir es schaffen, auf 105-Sterne-Bewertung zu kommen, auf Spotify, dann werde ich persönlich eine eigene Spotify-Playliste betreuen, wo wir diese ganzen Titel, die wir hier immer referenzieren, reinladen.
Aber auch in der Retrospektive, also alles, was wir jetzt schon gehört, besprochen haben, kommt da auch noch rein?
Bei 100 Folgen werde ich nämlich nochmal komplett durchhören, durch unser Gesamtwerk und eine Spotify-Playliste anlegen. Ist das nicht Motivation? Also bitte, gebt uns 5 Sterne.
Ja, es wurde schon angemerkt, auch von Leuten, die eher so im journalistischen Bereich tätig sind, dass es doch ganz schön wäre, dass man all diesen Kram, den wir hier immer besprechen, auch irgendwie doch mal anklicken könnte. Da denke ich auch mal so, ach, hört doch einfach genau hin und gibt's einfach ein bei Spotify. Ja. Aber klar, es ist natürlich, je weniger Arbeit, desto besser. Ne? Also klar, also genau. Die Leute, heutzutage wissen die Leute auch gar nicht mehr, wie man richtig googelt.
Also bei 105 Sterne Bewertung bei Spotify gibt es von mir eine Playlist und bei 50 5 Sterne Bewertung mit Kommentar, wie sagt man, also Reviews auf Apple gibt es sogar, würde ich sagen, so Shownotes. Da gibt es für jede Folge nochmal eine kleine Linksammlung.
Also so mit den ganzen YouTube-Einspielungen von Blockflöte.
Aber das mache ich jetzt nicht einfach so. Da müsst ihr auch ein bisschen was
tun. Da müssen die Leute mitarbeiten.
Da muss was kommen.
Das finde ich interessant, dass du jetzt mal so einen direkten Appell an unsere Zuhörer. Ja. Das kenne ich aus anderen Podcasts natürlich so. Ich habe mich immer gefragt, wann kommt das? Also ich habe mich ja immer darum gedrückt, irgendwie jetzt eigene Alben oder Kicks oder so zu bewerben.
Ja.
Das kam mir überhaupt nicht zur Sprache, unser Album jetzt bisher. Oder?
Aber jetzt wendet sich das Blatt. Jetzt dreht sich der Wind.
Ja, interessant.
Also, gut. Das ist ein Geben und Nehmen, so ein Podcast. Wir spenden euch Freude und Zerstreuung und ich wünsche mir dafür Reviews und 5 Sterne.
Ja. Aber so geht's halt los und irgendwann macht man nämlich doch die Hand auf, hier mein PayPal-Link und so.
Ja, mal klar, hier. Ein Flatter-Button, genau. Sollen wir über uns reden? Wir haben ja ein kleines Konzert gespielt letzte Woche.
In der Frauenkirche in Dresden. Frauenkirche.
Ja. War uns gar nicht bewusst die historische Tragweite dieses Konzerts, oder?
Du meinst, weil es so legendär war, dass es in Jahrhunderten noch besprochen werden wird?
Einmal das und das war wohl auch das erste Mal seit langer Zeit, dass in der Frauenkirche nicht nur eine Bachmotette aufgeführt wurde oder so ein Orgelkonzert, sondern so ein richtiges, zünftiges, wie sagt man, was ist das, was wir da gemacht haben? Jazz?
Man kann einfach mal sagen, ein Jazzkonzert.
Ein Jazzkonzert.
Auch ich habe mich lange um diesen Begriff ja gedrückt. Meine Jazz-Vergangenheit war mir lange sehr, sehr peinlich, aber jetzt ist das ja vorbei. Unser erklärter Auftrag ist es ja auch, den Jazz wieder cool zu machen. Und deswegen,
out of the Jazz Closet.
Ja, und deswegen fangen wir natürlich jetzt auch einfach Flucht nach vorn mäßig an und sagen, wie cool unsere Jazz-Tour jetzt ist. Aber es ist richtig, es wurde, glaube ich, das erste Mal in diesen heiligen Hallen Musik gespielt, die quasi nach 1910 verfasst wurde.
Das wissen wir nicht ganz genau, aber
also,
vermutlich.
So wirkt es auf jeden Fall. Die Leute waren sehr aufgeregt, die Veranstalter, wie das Publikum es annehmen würde. Das Publikum hat natürlich fantastisch angenommen.
Ja.
Die kamen ja nicht wegen, das denken ja die Veranstalter immer, ne, dass die dann halt da hinkommen, weil ihr Abonnement und
ne,
das stimmt ja gar nicht. Die kommen ja, weil die halt Lambert-Fans sind. So.
Na klar.
Ja. Und die fanden es natürlich super, auch mal in der Frauenkirche irgendwie bespielt zu werden.
Also es war herrlich, ein bisschen hallig, aber hat gut funktioniert. Die Leute waren on fleek, wie man sagt. Und ich glaube, das könnt ihr jetzt wirklich nur noch für ein paar Tage beobachten. In der Frauenkirche hängt gerade so eine riesige illuminierte Weltkugel, die so ein bisschen wie so ein Badeball, so ein aufblasbarer Riesenball, hängt da wirklich völlig überdimensioniert von der Decke in den Kirchenraum. Das heißt, wenn man auf der Bühne steht und ins Publikum guckt, kommt man sich vor wie in dem Film Melancholia, wenn dieser Riesenplanet so langsam näher kommt.
Ja. Richtig, ist sehr schön. Also fand ich toll.
Ja, hat uns gut gefallen.
Genau, kommen wir gerne wieder. Aber genau, ist ja einiges los. Das Wetter wird ja auch besser. Langsam. Also in Berlin ist das Wetter toll. Jetzt bin ich hier in Hamburg angekommen. Das Wetter ist sehr schlecht.
Ja, natürlich.
Aber es soll besser werden. Ich glaube, es wird ein kanadischer Sommer.
Reden wir jetzt wirklich über das Wetter hier im Podcast?
Nein, wir reden jetzt über das Wetter nicht. Ich wollte nur die Brücke schlagen zum kanadischen Sommer.
Ah.
Weil wir mit dem Segelboot rüber machen. Wir werden ja mit dem Segel einen Turn machen, um am Jazzfestival in Montreal teilzunehmen. Ist das dein erster Segelturn eigentlich?
Wir fahren wirklich mit einem echten Segelschiff.
Ja, wir haben doch extra jetzt unser Boot organisiert, damit Luca auch, also es sollte ja erst das Segelboot von Greta Thunberg sein.
Ja.
Wir haben's, aber es war zu klein, da passt das Schlagzeug nicht rauf.
Da passt das Schlagzeug nicht rauf.
Und Luca meinte, Schlagzeug wenn ich jetzt ist. Irgendwie schon 3 Wochen segeln muss, so, dann will ich wenigstens ballern. Und mussten wir etwas größeres Segelboot
genau,
uns organisieren.
Genau, wir fahren jetzt mit dem Museumsboot Rikmarikmas hier aus dem Hamburger Hafen. Das haben wir gechartert und werden damit rüber machen.
Zum Jazzfestival Montreal. Ich habe ein bisschen Angst, ich bin ja früher viel gesegelt, klar, als Hanseat. Und sind wir sehr seekrank geworden. Bin gespannt. Aber wenn man halt wenn man die ganze Zeit Jazz spielt auf dem Boot, dann kann man das vielleicht ausgleichen. Also, oder
ja, ich bin auch wirklich gespannt. Ich habe das ja neulich schon gesagt, ich würde ja gerne mal auf Kreuzfahrt gehen. Und das ist jetzt schon mal so eine Annäherung, wenn wir dann mit der Rikmarikmas über den Atlantik schippern.
Ja, freuen wir uns drauf. Und dann haben sich natürlich in Kanada haben sich natürlich auch die Großen angemeldet. Die wollen natürlich sehen, was da die Germans für heißen Jazz zu bieten haben. Da kommt Oscar Peterson und all unsere Lieblingskanadier. Drake, der Rapper Drake.
Neil Young.
Bryan Adams, Celine Dion.
Ryan Gosling.
Sie werden alle da sein. Ryan Gosling ist Kanadier?
Ich glaube ja.
Toll. Der hat ja auch was mit Jazz gern mal was zu tun. Ne?
Wegen dem Film La La Land.
Habe ich gehört. Ich habe den Film nie gesehen. Wolfgang verbietet es, diesen Film zu sehen. Deswegen gucke ich den nicht. Aber ja, soll um einen Jazzmusiker gehen, habe ich
gehört. Ja, das ist richtig. Ein Jazzpianisten, so wie dich.
Richtig.
Du bist für mich der Ryan Gosling, der deutsche Ryan Gosling.
Ich bin vorhin an einer, wie ich hier ankam in der Hansestadt, bin ich an einer traditionsreichen Werbeagentur vorbeigefahren. Und da fiel mir auf, dass die neulich irgendwie E-Mails rumschickten an Kreativschaffende, dass sie auch gerne bei sich im Büro so junge, coole Musiker hätten, die dort halt spielen. Und weil das da gäbe es halt so viele Kreative, die inspiriert werden wollen. Was, wenn die Kreative sagen, dann meinen sie eigentlich den Telefondienst, der dort stattfindet. Also es muss irgendjemand geben, der zwischen, weiß nicht, jetzt dem Kunden, in dem Fall der Deutschen Bahn und den Musikern vermittelt. Und die Leute werden dann in der Branche Kreative genannt.
Ja.
Was absurd ist, finde ich. Und die sollen inspiriert werden in ihrem Büro. Und da suchten sie Bands, also es sollten jetzt keine unbekannten Bands sein, sondern welche, die schon einen kleinen Namen mitbringen. Deswegen kam so eine E-Mail auch bei mir an. Und
hast du den Text da? Kannst du das vorlesen?
Wurde gefragt, ja, kann ich
das vorlesen. Oder ist das übergriffig? Wir müssen ja den Namen nicht nennen.
Wir müssen den Namen nicht nennen. Aber wurde halt gefragt, ob man da spielen würde. Leider gäbe es kein Budget. Und soll ich jetzt wirklich diesen Text raussuchen und vorlesen? Oder?
Ja, dann kann ich mir nämlich kurz eine kleine Cola Zero holen.
Cola Zero?
Mm-hmm. Lieb ich.
Beste Cola. Das prickelt im Perl. Steht da eine Cola? Mach ich eine Cola.
So, eine Cola sollte es sein. Wir sind wieder da. Die Aufnahme läuft weiter. Es wird nachher einfach im Schnitt, werdet ihr aber das Gefühl haben, es ist gar keine Zeit vergangen.
Aber auch lecker mit diesen Eiswürfeln.
Ja, toll, oder?
Das kriege ich lecker.
Genau, du hast die E-Mail gefunden. Was steht denn da drin? Kannst du mal da vielleicht nur so
ein paar Kernsätze mein Management zitieren? Wurde angeschrieben, hallo, wir würden zeitnah gerne wieder ein Showcase in unserer Agentur veranstalten und planen für April 2023 die nächste Session. Daher wollten wir mal fragen, ob ihr Künstler habt, die in dieser Zeit zufällig in der Stadt sind und noch einen Slot frei haben, um sich bei uns für circa 30 Minuten vorzustellen. Sollte es im April nicht klappen, sind wir auch offen für Vorschläge in anderen Quartalen. Ist April jetzt ein Quartal auf einmal oder was? Denn wir planen die Sessions über das ganze Jahr als Reihe. In der Vergangenheit haben wir in diesem Rahmen bereits 14 kleine Live-Sets bei uns vor Ort umgesetzt. Zuletzt im September 2022 mit der, jetzt sage ich nicht, welche Band da gespielt hat.
Aber du kannst es ja mal ganz leise flüstern.
Nein, das sind aber auch keine ganz kleinen Namen jetzt, aber auch jetzt natürlich jetzt nicht Bryan Adams oder so. Und genau, die werden dann genannt. Wir veranstalten die Sets in den Räumlichkeiten der Agentur entweder. Ach, jetzt werden schon wieder so Namen genannt, bla bla bla. Und als Get-Together nach Feierabend bei Sonnenuntergang in der Academy oder. In der Mittagspause.
Ach toll. Geil,
in der Mittagspause.
Ja, Mensch.
Beides bietet einen wunderbaren und intime Atmosphäre für circa 40 bis 80 Gäste.
Klasse.
Ja, jetzt kommt es nochmal noch zusammengefasst zu den Rahmenbedingungen. Klein und intim für circa 40 bis 80 geladene Mitarbeiter. Die Resonanz hängt immer von der Bekanntheit des Artists ab. Umso spannender wäre es, einen bekannten KünstlerIn hier hinzuholen, um die KollegInnen aus ihren Büros zu locken.
Ach so.
Darum geht's nämlich, dass die auch mal raus aus ihren Büros kommen.
Ach, guck mal. Ja. In die Academy.
Ja, genau. Also das wäre schon schön, wenn man dafür, also deswegen müsste es auch ein bekannter Künstler, sonst kommen die halt nicht aus ihren Büros, sonst bleiben die da hocken und telefonieren die ganze Zeit.
Ja.
Akustikset, so reduziert wie möglich, circa 4 bis 5 Songs, also nicht zu lang.
Nee.
Ja. Und eventuell kurzes Q&A wäre schon schön.
Okay.
Video- und Tonaufnahme der Sessions, damit man halt später die Social-Media-Kanäle auch...
Das macht aber die Agentur.
Na klar.
Ja. Die sind ja vom Fach.
Ja, die sind ja vom Fach. Also da gibt's am Ende gibt es jede Menge Material mit deinem Namen, die auf den Kanälen dieser Agentur verwendet wird. Und dann ganz am Schluss steht's auch noch, wir haben für die Umsetzung der Showcase zwar kein Budget, bieten jedoch die Technik und natürlich einen Haufen Kreativer, die inspiriert werden wollen.
Das steht da so.
Ein
Haufen Kreativer, die inspiriert werden wollen.
Ja.
Okay, aber es sollte schon ein bekannter Name sein, damit sie auch.
Ja, in die wäre Academy schön, kommen. Wenn wir gemeinsam etwas auf die Beine stellen könnten und freuen uns über die Rückmeldung. Viele Grüße und jetzt sage ich den Namen nicht, wer da runter ist. Klar, weil es ist ja geheim.
Eieieiei.
Was ist an dieser E-Mail so grundfalsch? Also, wir reden hier über eine Agentur, die mit den Inhalten Kreativer Millionenumsätze macht, ne?
Mhm.
Und dann wollen sie eigentlich einen Act haben, der nicht ganz unbekannt ist und ihn auf ihren Kanälen umsonst vermarkten und bieten dafür Technik
Ja, das hat, finde ich, was so ein bisschen sowas aus dem französischen Absolutismus, wenn dann der Sonnenkönig noch da so ein bisschen Zerstreuung finden darf durch, dadurch, dass da irgendwie dann noch so ein kleines Chororchester aufspielt, damit er fröhlich weiter regieren kann oder so.
Ich habe mich natürlich wahnsinnig aufgeregt, habe eine bitterböse Mail ans Management geschrieben. Ach, hast du? Dass ich das überhaupt abbekomme. Also ich war sauer auf meinen Manager, so dass ich das überhaupt zu lesen bekomme.
Ja.
Und musste irgendwie auch daran denken.
Klassischer Fall von, können Sie nicht den Überbringer der Nachricht?
Wir kennen uns ja mittlerweile so gut, dass er eigentlich wissen sollte, dass mich sowas zur Weißglut treibt.
Ja, du hast natürlich auch recht. Und außerdem ist auch genau, das ist ja nun auch eine Aufgabe eine Basisaufgabe des Managementberufes, ist ja das Vorselektieren.
Ja, er macht ja einen guten Job. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber ich habe ihm dann auch ausgeschimpft und hat dann auch nur zurückgeschrieben, gut gebrüllt, Löwe. Oh, und das ging dann, glaube ich, also ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn mein Feedback auch einmal an diese Agentur zurück herangetragen wird. Ja. Weil das geht doch nicht, dass solche Leute denken, die könnten hier irgendwie umsonst Krams haben, mit denen die Geld verdienen, aber die Leute, die für die Inhalte verantwortlich sind, halt nichts davon abbekommen. Also jetzt, du kennst dich doch mit Karl Marx aus. Das ist doch genau das, was der gesagt hat. Also die Leute, die letztlich für die Produktion gerade stehen oder in diesem Fall Musikproduzenten, ja, also sollen am Ende die sein, die halt nichts bekommen, während die Leute, die halt diese Güter verteilen, sich schön die Taschen voll machen. Das hat doch irgendwas mit Karl Marx zu tun. Sag du doch mal, du kennst dich doch aus in dieser Literatur.
Ja, das habe ich mir auch irgendwo aufnotiert, weil das wollte ich mit dir auch nochmal diskutieren. Das ist nämlich ein bisschen eine heikle Frage. Wenn man jetzt Musik macht, und zwar eigene Musik, also jetzt nicht Dienstleistungsmusik, Hotelpianist, Coverband, Saxophon auf Beerdigung spielen oder solche Sachen. Ist das ein Job oder ist das ein Gamble? Also können wir denselben Maßstab an, also weil ich kenne diese Diskussion, ich finde die auch in wirklich weiten Teilen gerechtfertigt, frag mich aber trotzdem manchmal nach so einer Trendschärfe, wie sehr kann ich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich mache jetzt hier Liedermachermusik, wie sehr kann ich erwarten, dass ich immer dafür adäquat entlohnt werde? Im Sinne von Mindestlohn oder branchenübliche Tagessätze oder
so. Hier ist es ja noch perfider, weil womit die ja hier dich locken wollen, ist so, hier gibt es so viele Leute, die halt wahnsinnig gut vernetzt sind und vielleicht springt für dich irgendwann mal ein Job in der Werbeindustrie bei rum, halt, dann kriegst du halt irgendwie einen Auftrag, was für Vodafone oder was weiß ich zu produzieren. Und
das ist das perfide daran.
Aber das garantiert dir natürlich niemand und so läuft es meistens auch nicht. Also ein bisschen Erfahrung habe ich da mittlerweile auch schon, dass ich weiß, dass es halt so einfach überhaupt nicht läuft, dass da die Leute, die wirklich einfach, die sich halt Kreative nennen und dann Telefonjob machen, in irgendeiner Form Macht darüber hätten, wer jetzt sozusagen diese Produktionsjobs bekäme. Letztlich, selbst wenn du die hast, bedeutet das für dich eigentlich nur eine komplette Überarbeitung. Also selbst wenn du vielleicht einigermaßen gut bezahlt wirst, wirst du dann auf eine relativ lange Zeit wie ein Haufen Dreck behandelt und musst das ganze Geld, was du verdient hast, erstmal in Therapie stecken, damit die dich irgendwie aufpäppelt. Also es ist wirklich so perfide, so zu tun, als wäre das halt irgendetwas, womit man halt irgendwie bezahlen könnte. So.
Ja, das ist nämlich völlig richtig. Also, weil, na klar, also jetzt so meine Frage, ob das ein Gamble ist, das ist, glaube ich, eine größere Diskussion. Das habe ich auch noch nicht zu Ende gedacht. Das wollte ich nur mal so in den Raum schmeißen. Wo das jetzt hier, diese Anfrage von der Agentur anknüpft, ist ja so ein bisschen ein Phänomen der Ungehörigkeit gegenüber Bands und Künstlern. Weil es gibt ja auch diesen klassischen Satz, wollt ihr hier und da spielen bei unserem Festival, bla bla bla, wir können zwar nichts zahlen, ist für euch aber, Achtung, eine gute Gelegenheit, euch mal zu präsentieren.
So ist es, ja.
Den Satz hat man ja öfter gehört in seiner Karriere, gerade in jungen Jahren. Und was ich daran so ein bisschen...
Aber Moment, auch das ist ein Unterschied zu dieser Anfrage. Ja, denn die wollen ja jetzt nicht irgendwelche Newcomer, Leute, von denen sie noch nie was gehört haben, die sich hier einfach mal präsentieren dürfen, sondern die wollen ja Leute, die schon irgendwie eigentlich so ein bisschen einen kleinen Namen mitbringen. Ja. Weil sonst kommen ja die ganzen Kreativen überhaupt nicht aus ihren Büros.
Nee, richtig. Ja, die kommen nicht aus ihren Büros. Und genau, es ist auch keine gute Gelegenheit, sich zu präsentieren, sondern eine gute Gelegenheit, hier mal ein paar Kreative zu inspirieren. Ja, das ist Next Level Perfekt. Da hast du völlig recht. Aber das reiht sich insofern ein an diese eine gute Chance, euch mal zu präsentieren, weil man spielt da ja so ein bisschen mit den Träumen, Wünschen und Hoffnungen der jungen Bands und Künstler. Ne? So ist es. Das heißt, man sagt nicht, Man könnte ja auch sagen, hier, das ist für euch ein Training, mal auf der Bühne zu stehen. Oder das ist eine öffentliche Probe. Könnte man ja auch sagen, das wäre vielleicht ehrlicher, als zu sagen, das ist hier eine gute Chance für euch, weil das könnte ja, wie man auch in der Branche sagt, ein Multiplikator sein. Da könnte sich ja irgendwas anderes draus ergeben. Und da verkauft, beziehungsweise verkauft man nicht, sondern dreht den Leuten so Träume und Hoffnung an. Das ist daran eigentlich so ein bisschen das Unappetitliche. Und gerade in der Werbeindustrie, die sich ja auch so zur Kreativbranche zählt, sollte man ja eigentlich sensibilisiert sein für dieses ganze Thema unbezahltes Praktikum, Pitch, hier nochmal eine Demo, hier nochmal irgendwas für lau machen, nochmal eine Überstunde. Dann so an Bands und Künstler ranzutreten, finde ich auch maximal unappetitlich, ja.
Können wir uns wohl drauf einigen. Ja, ich hoffe, von dieser Agentur hört irgendjemand diesen Podcast und wird mal irgendwie jetzt ein Meeting einberufen, dass die großen die großen Kritiker von Lambaklambra Jazz über die gelästert haben. So, das ist ja die einzige Möglichkeit, dieses Feedback wahrscheinlich an die ranzutragen, weil ich glaube nicht, dass die Mail, die ich dann abgeschickt habe, dort angekommen ist.
Gut. Ich sag mal, man muss ein Stück weit, wenn man Originalmusik macht, ne, nicht wenn man irgendwie im Bereich der musikalischen Dienstleistung ist, sondern wenn man irgendwie mit seiner Musik an den Start kommt, muss man ein Stück weit sich dem wohl oder übel aussetzen, dass man mal auch für wenig Geld spielt oder zu widrigen Bedingungen. Wir haben ja auch schon unsere Geschichten Gigs aus der Hölle hier erzählt, können wir wahrscheinlich auch noch mehr von erzählen. Aber das ist so ein System, das funktioniert nur, wenn man auch von Veranstalterseite so ein bisschen so eine gewisse Grundfairness den Bands und Künstlern gegenüber hat. Und dazu gehört Ehrlichkeit und auch sowas wie Wertschätzung, würde ich sagen. Also das kann ja, man kann dann ja auch für Spritgeld bei der Geburtstagsfeier vom Kumpel spielen oder sowas, aber hier wird irgendwie...
Hey, das ist halt ein Betrieb, der mit künstlerischen Inhalten sich die Taschen voll macht auf unglaublich horrende Art und Weise. Ja. So, da schon zu behaupten, es gäbe kein Budget für irgendwas, das ist so einfach so unglaublich ekelhaft. Also, weil die tun ja nichts anderes jeden Tag, als künstlerische Produktionen abzuschöpfen und für einen teureren Preis an den Kunden zu verkaufen. Und das, was halt dazwischen bleibt, was in jedem Fall immer eine Menge ist, steckt sich halt die Agentur und kauft sich ein Ferrari davon. So. Also das ist ja die Situation.
Ja, also jetzt im Bereich der Werbung können wir ja wirklich nur hoffen, dass da vielleicht in den nächsten Jahren durch die künstliche Intelligenz so ein bisschen Aufgaben übernommen werden und diese Berufe einfach wegfallen.
Ja, also ich glaube, solche billigen Werbefilme sind ja schnell in ChatGPT eingegeben, was man da ungefähr haben will, oder?
Genau, oder so ein Konzept, sich ein Konzept schreiben lassen oder flotte Werbesprüche. Das kann vielleicht bald die AI übernehmen und dann können die Leute wieder sinnvolle Berufe zum Beispiel in der Pflege oder in der Bildung übernehmen.
Ja, dass sowas von dir kommt, finde ich überraschend.
Das war jetzt fast schon marxistisch, ja?
Ja, was wollte ich dazu noch abbranden?
Du hast deinen Punkt eigentlich gemacht.
Meinen Punkt eigentlich gemacht, ne?
Ja, also lehnen wir ab. Ihr könnt gern umsonst spielen, aber nicht überall. Ja, es ist auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
Und in dieser Industrie, was man vielleicht auch noch mal sagen sollte, als aufklärerisches Moment ist, dass wenn dich da jemand haben will für das, was du tust oder wie du klingst oder so, dann kriegst du es eh. Dann wollen sie dich eh haben. So. Das ist, funktioniert nicht über Bewerbung. Weißt du, du schickst da nicht dein Portfolio mal hin.
Ja, so, genau. So, das müssen wir eigentlich noch dazu sagen. Genau. Ja. Einen Job, jetzt in unserem Fall als Musiker im Bereich Werbung, den kriegt man über Klinken putzen, weil man eh ein großer Artist ist, über Connections, weil man vielleicht irgendwie in irgendeinen Pitch reingerät, aber den kriegt man wahrscheinlich, also vielleicht straft mich die Realität da Lügen, aber ich glaube, die kriegt man nicht, wenn man in der Kantine von spielt,
ja, oder? Beim Mittagessen.
Genau, ja. Unwahrscheinlich. Weil dann könnte man wenigstens so ehrlich sein und sagen, komm, wir setzen uns hier einen Alleinunterhalter hin. Für 50 Euro die Stunde.
Ja, aber das geht ja auch nicht, weil sie wollen das ja auch schon wieder vermarkten auf ihren Social-Media-Kanälen. Und wenn da ein Alleinunterhalter steht, dann ist das natürlich für diese recht traurig. So. Ja, deinen Namen wollen sie ja schon haben, genau. So, damit sie das halt auch wieder verkaufen können und ihren Kunden zeigen können. So, ha, guck mal, wen wir hier bei uns in der Mittagskantine aufspielen lassen.
Das wär da geht's richtig ab. Das wäre nämlich jetzt nochmal interessant, inwiefern diese Agentur das jetzt für ihre eigene Vermarktung nutzt. Weil da sind wir ja in diesem Bereich kulturelles Kapital. Ist ja eine gängige Beobachtung, dass wenn man selber so im künstlerischen Bereich tätig ist oder im kulturschaffenden Bereich, das haben wir beide ja auch schon erlebt, dass so Leute aus gehobeneren Kreisen, sage ich mal, so Leute, die irgendwelche gehobenen Berufe einnehmen mit einem hohen Status, sich ja auch gerne umgeben mit Künstlern.
Ja, aber oft zahlen die dann ja auch dafür. Das nennt genau, man dann Mäzentum.
Nee, also, ja, fair. Nee, das meine ich nicht. Ich meine eher so dieses Phänomen, dass so reiche Leute sich ja gerne so mit Künstlern umgeben, so als deren Hofstaat. Ach also so. Man hat, ja, es ist ja ein Phänomen, dass man so als Künstler hat man ja ganz gute Chancen, in so reichere Kreise reinzurutschen, auf, was weiß ich, bei einem Stehempfang mal eingeladen zu werden oder sowas, weil die Leute ja irgendwie scharf sind auf das kulturelle Kapital, was man selber hat.
Also da gibt es einem so eine klassistische Brücke, selbst wenn du selber total prekär lebst, hast du trotzdem die Chance, bei so einem Stehempfang mit dabei zu sein, weil du vielleicht schon als Künstler so einen gewissen Status hast,
weißt
du
das? Ja, völlig wertfrei, mal. Das ist nur einfach ein Phänomen, dass das irgendwie ja recht beliebt ist, dann so auch da zum, also keine Ahnung, reiche Leute hängen halt auch gerne auf Vernissagen rum oder sowas. Da treffen sich ja dann diese Milieus, also das kapitalschöpfende Milieu trifft das kulturschaffende Milieu und man ist ja, findet da ja irgendwie so gemeinsame Räume. Und jetzt wäre natürlich interessant, inwiefern das kapitalschöpfende Milieu dieser Werbeagentur jetzt das kulturelle Kapital der Künstler, die da in der Kantine aufgespielt haben, dann wiederum auf den Social Media Kanälen oder sowas nutzen wird, um sich da besonders hip und kulturinteressiert.
Na, das werden sie in jedem Fall tun, genau. Weil das steht ja hier drin, das ist ja die Auflage dieser Anfrage, dass du das halt am Schluss, ne, Ton- und Videoaufnahmen zur Session, Auswertung für Website und Social Media Kanäle.
Genau, und jetzt ist nämlich interessant, wem nützt das? Wer profitiert davon? Profitiert da wirklich der Künstler
von? Nein, natürlich nicht, da profitiert die Agentur genau, von, ist doch klar.
Das heißt, es ist eigentlich durch und durch eine Win-Win-Win-Situation für diese Agentur.
Ja, ach, das ist doch mein Punkt.
Ja, richtig. Ja. Ich wollte es nur noch mal einmal so, wie sagt man, noch mal einmal pinnen.
Nein, für die Künstler ist es ja super peinlich, wenn die auf einmal diese Videos auftauchen und die vielleicht sogar noch getaggt werden, wie sie halt in dieser Kantine gespielt haben. Und dann kommen ja Fragen auf. So, ne? Man kennt ja diese Namen dieser Agentur auch und so. Und alle im Umfeld wissen, Mensch, da musst du aber einiges bekommen haben für. Und dann umso peinlicher, wenn du am Ende noch sagen musst, so, nö, das habe ich fürs Netzwerk getan.
Ja, schlimm. Ja, wirklich schlimm. Nee. Das ist wirklich
nicht schön. Es ist wirklich absolut nicht schön, was da passiert ist. Bitte, echt, nehmt euch ein bisschen zusammen so. Und echt, wenn ihr die ganze Zeit, die verdienen so viel Geld, so ist es schon okay, ihr könnt den Künstlern ein bisschen was abgeben, weil ohne die wird ja gar nichts. So. Ist nur so.
Ja, das ist interessant. Man hätte sich dieses ganze Gerante von uns jetzt ersparen können, wenn man einfach unter die Mail runtergeschrieben hätte, es gibt, 1.000 Euro Fahrtgeld und Aufwandsentschädigung.
Nein, und dann also auch das ist natürlich total albern. Also ganz ehrlich, wenn die halt da mit einem Namen, der schon irgendwie in der Musikszene was mit sich bringt und so in ihrer Kantine für Aufsehen regen wollen, für ihre Kreativen, dann sollen sie sich das auch ordentlich was kosten lassen. Da müssen wir schon über fünfstellige Beträge reden.
Ich komme mal kurz so rüber und gucke in deine Notizen und will mal den Namen lesen, der da schon aufgespielt hat. Sekunde.
Okay.
Zeig mal.
Ja. Haben wir schon von gehört, ne?
Ja, okay. Aber also das ist jetzt nicht ganz Bryan Adams Liga, aber ja.
Ja, genau. Es ist so, dass man halt schon mal davon gehört hat.
Ja, okay. Interessant. Okay. Können wir denn irgendwie doch noch vielleicht auf einer positiven, lebensbejahenden Note diese Folge weiterführen und beenden?
Ein bisschen gute Laune-Talk am Ende nochmal. Ja, bestimmt. Ich guck mal kurz. Also wahrscheinlich gute Laune mit Gunter Gabriel wirst du diese Folge auch wieder nicht machen, ne?
Gute Laune mit Gunter Gabriel. Du sprichst auf meine Zeit als Keyboarder bei Gunter Gabriel an.
Ja, wie viel Zeit haben wir noch? Haben wir da Zeit noch
für? Wir haben noch viel Zeit dafür, ja. Da gut, da bist du schon länger scharf drauf, ne? Ich habe ja mal eine Zeit lang, ich weiß gar nicht mehr, wie das entstand, doch genau, über den Schlagzeuger Sönke Reich, der fragte mich mal, ob ich aushilfsweise Keyboards spielen könnte bei Gunter Gabriel. Wir sind da, es muss so um das Jahr 2010 oder so gewesen sein. Da war Gunter Gabriel, glaube ich, gerade wieder unterwegs mit so einer Platte, die hieß, glaube ich, German Recordings.
Ja, German Recordings.
Genau, das war so der Versuch, ist eigentlich auch ganz lieb geworden, die Platte, war so der Versuch, so ein bisschen das, was Rick Rubin mit Johnny Cash gemacht hat, die American Recordings, auch jetzt auf Gunter Gabriel zu übertragen.
Mit dem Problem, dass es halt so ein bisschen deutschtümelnd ist.
Es war ein bisschen deutschtümelnd, das klingt natürlich so, German Recordings klingt natürlich nicht so cool wie American Recordings.
Ja, das ist irgendwie ein Unterschied, ich weiß nicht.
Ich habe da wirklich eine Handvoll Konzerte als Aushilfskeyboarder gespielt und über Tote redet man natürlich nicht schlecht und ja, weiß ich, ich müsste die Platte auch nochmal hören, um da wirklich eine starke Meinung zu haben. Auf jeden Fall, ich glaube, Gunther selber hat die Platte nicht so gut gefallen.
Warum nicht?
Ja, er wollte, glaube ich, seine alten Hits spielen in der alten, in seinem alten Country-Gewand und jetzt nicht da irgendwie so komische Pop-Versuche machen. Das war irgendwie, glaube ich, nicht sein Ding in meiner Erinnerung. Es begab sich aber, dass er dann halt so eine etwas jüngere Band um sich hatte, wo dann der Sönke auch Schlagzeug spielte. Und genau da, und da bin ich dann irgendwie ein paar Mal mitgefahren. Das war eigentlich herrlich. Also es, irgendwo auf YouTube findet sich auch noch ein Video von Gunter Gabriel, wie er beim Trucker-Treff in Geisewind, das ist so eine Art Super-Raststätte in Franken, wo der da spielt, da gibt es so einen kleinen Bericht drüber bei YouTube. Und da sieht man mich in einem Kameraschwenk, sieht man mich da hinten am Keyboard kurz sitzen. Das ist wirklich ganz herrlich.
Und habt ihr nicht auch irgendwie Schlagerfreunde von ihm am Starnberger See irgendwie
besucht? Das haben wir, ja, wir, also besucht. Genau, man fuhr, das Prozedere war folgendes. Es gab den Gunter Gabriels Bus und Gunter hatte so eine Art persönlichen Assistenten, der ihm so den Anzug trug und die Stiefel putzte und die Gitarre stimmte und das Auto fuhr. Das war dieser berühmte Gunter Gabriel Sprinter, wo, glaube ich, der so auch mit Graffiti-Kunst bemalt war. Da stand, glaube ich, drauf, Mütter, versteckt eure Töchter, Gunter Gabriel ist in der Stadt oder sowas. Und die Band fuhr in einem anderen Sprinter hinterher. Genau, und dann kam Gunter eines Morgens auf die Idee und sagte, wir besuchen meinen Freund Michael Holm am Starnberger See.
Ja, Michael Holm, genau. Was ist aber der große Hit von Michael Holm?
Der große Hit von Michael Holm ist Tränen lügen nicht.
Ah, natürlich, Tränen lügen nicht.
Genau, und da begab es sich, dass wir wirklich bei Michael Holm im Wohnzimmer saßen oder in so einer Art Wintergarten, der hatte so ein ganz tolles...
Ihr musstet auch alle ihm hinterherlaufen. Ja, Gunter ging vor und ihr musstet
ja hinterher. Also es war auch ein bisschen, also Gunter Gabriel ist ja, der war ja auch 2,50 Meter groß und breit und der hatte auch einen riesen Kopf, dass man das Gefühl hatte, der könnte einen in einem Haps verschlingen, sodass der gleich quasi wie so, du hast ja neuerdings eine große Faszination für Menschenaffen, also in so einem Menschenaffenrudel ist er quasi der absolute Alpha. Das war völlig klar, dass man sich da direkt subordiniert hat und Gunter immer hinterher trottete. Das war wirklich toll. Und dann saßen wir bei Michael Holm in der Villa und aßen Magnum-Eis und tranken Kaffee aus dieser French Press. Das war also so nah bin ich wirklich an die Legenden des deutschen Schlagers nicht wieder rangekommen.
Und was hat er euch nochmal vorgeschlagen? Ihr durftet bestimmte Dinge nicht frühstücken, ne?
Ja, wir saßen am Frühstückstisch und er kam vorbei und sagte, ess nicht so einen Scheiß. Und ich sagte, ja Gunter, was soll ich denn essen? Schwarzbrot.
Schwarzbrot war okay.
Ja. Ja. Er sagte aber auch, er kommentierte auch meine Garderobe und sagte,
das sieht scheiße aus, du brauchst Stiefel.
Oh, das hast du ja beherzigt, oder?
Nee, ich glaube, meine Cowboy-Stiefel. Also, und das habe ich bis heute nicht. Das ist natürlich ein großer Traum, nochmal ein paar Cowboy-Stiefel.
Oh, da können wir ja sowieso, wir wollten uns ja sowieso gegenseitig ein bisschen einkleiden.
Ja, vielleicht kann man in Kanada, kriegt man da einen guten
Cowboy-Stiefel. Da wird man einen guten Cowboy-Schuh bekommen.
Oder ja. Wir machen einen Gabelflug über Nashville und gehen da nochmal Stiefel kaufen.
Wir fahren noch mit dem Segelboot.
Ach ja, stimmt. Wir fahren ja mit den Segeln wie den Mississippi runter oder so. Genau. Das war mit Gunter Gabriel. Das Prozedere war interessant, weil man lernte so eine ganze Liste an Songs, die wahrscheinlich vorkommen. Das waren natürlich seine Hits, aber auch so Country-Klassiker. Und im Prinzip stand Gunter auf der Bühne und fing einfach einen Song an zu spielen. Und dann musste man eigentlich möglichst innerhalb der ersten Takte rausfinden, um welches Lied es sich handelt und das dann möglichst adäquat begleiten.
Achso, es gab keine Setlist, sondern es wurde einfach...
Nein, auf Zuruf, auf Zuruf.
Achso, jetzt. Achso, und wie viel musstet ihr denn so können, wie viele Stücke?
Also diese Country-Stücke, die haben ja alle ein ähnliches, also die haben ja oft keine ausgebufften Arrangements, sondern basieren ja meistens auf so einem Train-Beat und auf so einem Wechselbass und so einem bestimmten Licks. Also ein bisschen wie im Jazz.
Okay.
Also es ist dann nicht so heikel, aber man sollte schon eine Handvoll können. Natürlich auch die großen Hits kommen unter meine Decke und hey Boss, ich brauche mehr Geld. Er war auch, habe ich in Erinnerung, zumindest fand ich ganz interessant, es gab da den Gitarristen David, der auch mittlerweile bei deinem alten Label Staatsakt als David Julian Kirchner Platten veröffentlicht. Der hat damals, ich hoffe, ich darf das sagen, also wenn du was dagegen hast, dass ich das hier erzähle, dann
schneiden wir das später raus und laden die Folge nochmal rauf.
Genau. Ja, ja. Der hat damals nämlich dann die Gitarre bedient bei Gunter Gabriel und ich glaube, es war so, dass Gunter sagte,
du kannst gut Gitarre spielen, aber du weißt nicht, wie man Solo spielt. Besuch mich auf meinem Hausboot und ich bringe dir bei, wie man Solo spielt.
Und dann war es, wo ich hoffe, ich erzähle die Geschichte nicht richtig, aber das war dann so, dass der David dann auf das Hausboot fuhr von Gunther im Hafen, das dann jetzt mittlerweile von irgendwelchen Funkgestalten aufgekauft wurde und renoviert wurde. Da fuhr er hin und Gunther hätte ihn wohl einfach den ganzen Tag sich mit der Wandergitarre ihm gegenübergesetzt und ihn ganz, ganz hektisch Akkorde gespielt und ihm dabei so Solophrasen vorgespielt, ihn quasi angeschrien. Und dann musste der David das nachspielen.
Großartig.
Das war wohl so. Aber vielleicht, also das wäre natürlich jetzt interessanter Bonus-Content. Also Sönke und ihr anderen, wenn euch noch so Geschichten einfällt, vielleicht ist dieser Podcast, um so ein bisschen das Vermächtnis von Gunther Gabriel hochzuhalten, der richtige Ort. Also schickt mir bitte Sprachnachrichten, die ich dann hier im Podcast vorspielen kann.
Ja, da können wir gleich so eine kleine Gunther Gabriel-Rubrik immer
genau
machen. Und dann
noch das ist wie ganze, weil die Erinnerungen kommen so, jetzt hast du mich so ein bisschen auf den kalten Fuß erwischt, aber diese Erinnerungen kommen wirklich nur sukzessive wieder an. Und ich habe gerade in Erinnerung, dass Sönke wirklich in seinem Hirn da allerlei Anekdötchen aus der Zeit noch hat. Vielleicht können wir hier so ein bisschen diesem großen Künstler des deutschen Country-Schlagers so einen Platz geben, ihn zu ehren und vielleicht immer mal wieder so kleine Schnipsel vorspielen. Also wenn ihr das hört, bitte schickt mir doch nochmal Gunther Gabriel-Anekdoten. Ich glaube, da haben alle was von.
Ja, da haben wirklich alle was von. Zu empfehlen in diesem Zusammenhang sei auf jeden Fall das Interview mit Wigald Boning von der Wippschaukel. Das ist wirklich ganz großartig. Auch auf seinem Hausboot damals noch wird es geführt und das ist auch ganz großartig, wie die miteinander umgehen. Da stellt nämlich Gunther Gabriel auch unter Beweis, obwohl er halt irgendwie so total eingekleidet und so, und meint zu Wigald Boning, du wirst mich niemals mit einem Hemd antreffen, das nicht hochgekrempelt ist. Und er meint Wigald zu ihm, wieso? Also, so sitzt du doch vor mir, du bist doch überhaupt nicht hochgekrempelt. Und dann zieht er sich so aus und hat halt unten drunter halt noch ein Hemd, was hochgekrempelt ist.
Genial.
Ja, es ist großartig. Sowieso, Wippschaukel war eigentlich damals mit unserer Lieblingssendung, kann man schon sagen.
Wippschaukel, ja.
Wurde gern geguckt.
Tolle Folgen mit Susanne Starke, mit Roberto Blanco.
Ralf Siegel,
genau. Ja. Habe ich, glaube ich, sogar hier noch irgendwo die DVD-Box rum.
Ja, die
vielleicht,
hatte man. Ja.
Vielleicht gucken wir das heute Abend einfach mal zusammen.
Ja, vielleicht schauen wir mal rein, das ist echt super.
Genau.
Ich hatte ihn auch in Amsterdam mitbekommen.
Gunther Gabriel?
Gunther Gabriel, weil zu der Zeit kam die Diskussion auf, doch den Tempelhof zuzumachen, den Flughafen. Und da war Gunther Gabriel absolut dagegen.
Warum?
Weil das dann so historische Tragweite, ja, dieser Flughafen damals mit der Luftbrücke und so, ist ja so wichtig für Berlin gewesen und da könnte man jetzt nicht einfach den Betrieb einstellen. Und da hat er einen großartigen Song, Hände weg von Tempelhof, Flughafen Tempelhof. Wurde im Morgenfernsehen auf ZDF übertragen bis nach Amsterdam. Gab es auch ARD und ZDF und ich habe das gerne geguckt. Und deswegen habe ich das dort mitbekommen. Und es war gar nicht so leicht, meinen Mitstudentinnen irgendwie dieses Phänomen näher zu bringen. Und warum jetzt Gunther dagegen ist, dass dieser kleine Flughafen eingedampft wird. So, und was das alles mit der Luftbrücke zu tun hat. So, dass sich da irgendwie als Anfang 20-Jähriger dann in so einen historischen Sumpf reinzubegeben und das alles zu erklären, das war für mich sehr schwierig.
Es ist ein Rabbit Hole sondergleichen Gunther Gabriel. Also der hat ja wirklich Hits, deutsche Country-Hits geschrieben. Der hat auch wirklich, wenn wir jetzt schon beim Marxismus waren, der hat ja auch wirklich viel den kleinen Mann besungen. Also es gibt sehr viele Stücke über Trucker.
Ja.
Auch. Er fährt einen 30-Tonner Diesel, ist zum Beispiel ein großer Hit. Oder auch der Song Fahrer, du bist Deutschlands bester Mann, wo es so ein bisschen darum geht, wie wichtig die Trucker sind. Also das, also man kann Gunther Gabriels sozialpolitische Bedeutung gar nicht hoch genug einschätzen. Ja. Und bewerten historisch im Nachhinein. Also wirklich, er ist ja auch der Autor von Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Von Juliane Werding? Quasi so der erste, weiß nicht, ob der erste, aber einer der frühen feministischen Schlager, den hat Gunther Gabriel geschrieben. Privat war der wohl nicht ganz so, wie sagt man, zurechnungsfähig im Umgang mit seinen Partnerinnen. Das sei auch nochmal kritisch angemerkt.
Ja, ich habe ihn auch mal getroffen bei Umland in Hamburg-Eppendorf, das ist so ein kleiner Laden, wo du halt so aus der Theke irgendwie so Sachen zum Stehtisch bekommst. So.
Umland ist also eine Fressbude,
das
oder?
Du hast eine Vitrine und dann gibt es da so kleine Speisen hinter und dann werden die in der Mikrowelle warm gemacht.
In der Mikrowelle?
Ja, eigentlich ja, das gibt es da Ewigkeiten schon. Und ist eigentlich ganz lecker. Da habe ich einen guten Gabriel getroffen und er erzählte von den vielen Frauen, die er gerade,
trifft.
Die er gerade trifft und so und meinst, es ist aber alles irgendwie schwierig. Ich liebe eigentlich immer noch die Maria.
Ja, Mensch.
Ja. Aber genau, das war das Einzige, als ich auf ihn getroffen bin. Ich habe mich natürlich nicht erkenntlich gezeigt und gedacht, hier, ich bin der Lambert, kennst du mich auch.
Ist ja auch furchterregend, der Gunther Gabriel.
Nee, absolut. Nee, wirklich.
Ein Hühne.
Ja.
Ein Haps und du bist Mac. Also, wie gesagt, vielleicht machen wir eine Rubrik draus, vielleicht auch nicht. Ich hatte meine Freude damals.
Sehr schön. Ich finde, das hat gute Laune gemacht. Jetzt können wir jetzt eigentlich doch, nachdem Werbeagentur-Rant doch eigentlich so jetzt die Sache beenden, oder?
Genau. Haben wir noch was für unsere Kategorien Gigs aus der Hölle?
Ich gerade nicht.
Mir ist noch eingefallen, Bandwohnung aus der Hölle. Wir haben doch auch schon über Bandwohnung geredet.
Ja, ja. Also, aber die, also ich meine, Bandwohnungen sind meistens aus der Hölle.
Ja.
Da kümmert sich ja niemand wirklich um die Einhaltung der Sorgfaltspflichten und der Hygienestandards. Oft gibt es so kleine Kaschem direkt über der Bühne oder so. Das gab es früher in Frankfurt im Ponyhof zum Beispiel.
Oh ja, ja, im Frankfurt im Ponyhof. Das ist wirklich eine beeindruckende Bandwohnung, oder?
Ja, 3 Stockbetten, glaube ich. Kann ich mich dran erinnern?
Ich glaube ja. Also es sind, glaube ich, nur 2 Stockbetten, fühlen sich aber an wie 3 Stockbetten. Und da ist man wirklich in Sachsenhausen, in der Frankfurter Altstadt, hausiert man da unterm Dach. Also das letzte Mal, als ich da war, das ist, glaube ich, über 10 Jahre her.
Deutlich. Also ich glaube bei mir auch 2008.
Vielleicht oder so. Haben sie das mittlerweile kernsaniert und das ist eine richtig scharfe Bude.
Was kann alles sein? Deswegen sollten wir nicht zu viel lästern. Aber damals war es wirklich so, du konntest nicht deine Schuhe anlassen, weil die klebten fest. Du musstest eigentlich die Schuhe ausziehen, damit du, also am besten auf Wollsocken über diesen Linoleumboden reitest, weil da hattest du die Chance, dass du nicht festklebst. Mit normalen Schuhen bist du einfach festgeklebt. Das ist wirklich, du konntest da nicht weiterlaufen.
Ja, ja.
Und da gab es auch immer die Stolpergefahr natürlich.
Ja, das habe ich auch geradezu, wenn man das Adjektiv benutzen darf, als geradezu ranzig in Erinnerung, diese Bandwohnung.
Ekelhaft, wirklich. Ansonsten natürlich ein toller Laden, der sich viel für die Kulturförderung eingesetzt hat und viel da geleistet
ganz,
hat
im Raum Frankfurt.
Gute Gigs gehabt.
Habe ich auch nichts, kann ich wirklich nichts Schlechtes zu sagen. Und auch diese Bandwohnung, ich sag mal, das ist ja auch ein bisschen so unter der Kategorie, was dich nicht umbringt, härtet dich ab, oder?
So ein bisschen, ja.
Weil ich kann mich erinnern, als ich da so das erste Mal aufschlug im Ponyhof, da war ich ja noch in meinen frühen 20ern. Und ich glaube, dass ich damals auch gar nicht so viel Vergleich hatte. Und eigentlich dachte ich,
man war ja froh über ein Bett, das irgendwie nicht weit weg ist. Ne?
Und also, ich dachte auch, das ist jetzt einfach so.
Ja, so läuft es jetzt. So geht es jetzt bis zur Rente.
Ja.
So ist es. Man hat das nicht in Frage gestellt. Zu der Zeit, als ich auch in solchen Läden getourt bin, das war auch nichts mit Deal, Hotel oder so. Da musstest du selber gucken, wo du unterkommst oder halt das nehmen, was es dann halt dann irgendwie über dem Club an Betten gab. So. Ich glaube, echt in seltensten Fällen machen wir mal ein Hotel bekommen oder so. Das gab's
nicht. Nein. Ja. Dann kannst du dich aber, falls du mal so vor in deinen frühen Jahren mal ein Hotel hattest als Musiker und als Band, kannst du dich denn noch an das Phänomen Pay-TV im Hotel erinnern? Das ist ja ein Phänomen, was im Prinzip ausgestorben ist. Aber ich kann mich erinnern, also so, als ich so anfing mal im Hotel zu übernachten, dass es damals noch immer auf dem Zimmer Pay-TV gab.
Stimmt, aber das wurde dann über die Zimmernummer abgerechnet.
Und es hieß natürlich immer jeden Abend, wenn man sich dann schlafen legte, bitte nicht das Pay-TV benutzen, Leute, das wird teuer. Ja. Und du konntest die Uhr nachstellen, dass am nächsten Morgen beim Auschecken in der Lobby zumindest einer aus der Band dann doch diesen Pay-TV-Knopf gedrückt hatte. Also ist in meiner Erinnerung so. Ist immer jemand hatte Pay-TV, oh ja, ich habe einfach so durchgesappt und dann kam Stirb langsam und dann habe ich
Stirb langsam von wegen. Was ihr da geguckt habt.
Ja,
aber ich hatte ja immer so wahnsinnig brave Bands zu der Zeit.
Also wer hatte bei dir nie jemand Pay-TV?
Also das gab natürlich Pay-TV, aber wir haben uns natürlich immer die Regeln gehalten, klar.
Natürlich, die Regeln sind die Regeln.
Ja.
Genau, ja. Schön war's. Haben wir noch was zu erzählen für diese Woche?
Nee, ich glaube, wir machen jetzt Schluss und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich muss jetzt auch mal kurz wohin.
Ja, an einen geheimen Ort.
Und es war doch jetzt, wir haben doch jetzt richtig gut Action gemacht hier, oder nicht?
Richtig, genau. Knackige Folge. Ja. Wir sehen uns, wer uns besuchen möchte mit Lambert Live, mit dem Lambert Trio. Der hat in Holland die Chance, ne, diese Woche. Oder spielen wir jetzt gerade schon?
Holland, ja. Ich glaube, Holland steht an und Oberhausen davor.
Oberhausen,
ja. Schaut doch mal auf die Homepage listentolambert.com. Dann kommen wir auch noch nach München, Hamburg, Bremen. Bei der Jazzerhead sind wir natürlich mit dabei.
Natürlich.
Ist ja wohl klar. Wuppertal geht's nochmal nach Wuppertal. Berlin wird bald angekündigt. Ich darf nicht zu viel verraten. Ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast raus ist, ist es schon angekündigt. Also Berlin auch. Konzerthaus, das sollte man eigentlich nicht verpassen.
Okay, also da ist einiges dabei. Aber jetzt erstmal Holland. Worauf freust du dich am meisten in Holland?
Naja, auf die Stroopwafels.
Die Stroopwafels?
Stroopwafeltjes, vla. Und natürlich lecker Gas.
Ah, ja. Wo, weißt du, worauf ich mich am meisten freue?
Bierchips?
Nee, auf Fable, der leckerste.
Fable, der leckerste. Essen aus der Wand.
Ja, das ist nämlich ganz toll. Das müssen wir nämlich mal erzählen. Vielleicht haben wir es schon erzählt, aber das ist nämlich ganz interessant. Das ist ein Gastronomiebetrieb in Holland. Fable, es ist eine Kette, wo man... Und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und dieser Fastfood-Kette.
Ja.
So, jetzt ist nämlich das Phänomen, kennst du das? Du bist super, wie sagt man, drauf, stoned, weil du wieder aus dem Coffeeshop auf die Gracht stolperst in Amsterdam.
Und freust dich über?
Ja, erstmal hat man natürlich die Munchies, ein sogenannter Fressflash kommt dann ja auf nach dem Cannabiskonsum. Gleichzeitig aber Social Anxiety, Angst vor Menschen.
Ja.
Das ist ja ganz typisch für Kiffer, dieses Phänomen, dass man eigentlich nicht mit Menschen reden möchte.
So ist es.
Jetzt haben sich die schlauen Holländer nämlich ein Geschäftsmodell ausgedacht. Und zwar Febo, Essen aus der Wand. Das ist so ein Laden, da gehst du rein und dann gibt es so viele kleine Vitrinchen mit einer Klappe. So kleine Glaskästen.
Und dann gibt's ja die leckersten frittiertesten Dinge,
die du dir vorstellen kannst. Genau, da gibt es frittierte, leckere Sachen. Und zwar, an die gelangt man nämlich nicht, dass man irgendwie kompliziert irgendwie zum Schalter geht und Bestellung aufgibt, sondern man schmeißt einfach wie in so einem Schließfach, schmeißt man so, sagen wir, einen Euro in so einen kleinen Geldschlitz neben dieser Klappe, macht die dann auf.
Und zack, hast du den Barmy-Hub in der Hand.
Ja, das ist doch toll. Ja. Das ist Febo, Essen aus der Wand. Also wirklich.
Spezialität.
Also da freue ich mich ja wirklich schon drauf, wenn ich da wieder bei Febo essen darf.
Und es geht auch ohne zu kiffen. Also man kann, man genießt das halt auch wirklich, weil wir haben damit nichts am Hut.
Wir haben mittlerweile, vielleicht war es in der Vergangenheit anders, aber mittlerweile lehnen wir natürlich diese schlaffe Loser-Droge Cannabis ab.
Absolut, richtiger Schrott.
Ja, weg damit, weg, Leute.
Ja, wirklich, Hände weg.
Hände weg von den Drogen.
Hände weg von Cannabis.
Pass auf, dass deine Mauer steht.
Genau, so ist es.
Hast du das Zitat erkannt? Ich kann mich nämlich noch erinnern.
Dass das ist so ein, genau. Das
Bodo
ist so,
Egner war das damals.
Oder Lothar Matthäus. Oder?
Ich glaube, Bodo Egner sagt das.
So, klar,
auf,
weil der,
keiner
der,
macht den Drogen, pass auf, dass deine Mauer steht.
Ah, genau, ja, so ist es.
Genau, also das wollen wir euch noch mitgeben. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder?
Ja, wir verabschieden uns jetzt aber wirklich
mit zwingenden Grüßen. Mit
zwingenden Grüßen.
Bye, bye und auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Oh, ich habe schon wieder vergessen, die Chili Peppers zu erwähnen.
Eieieiei.